Ich bin schon froh, wenn ich alle Jungen zeichnen. Ja, das kann nur der Mann so gut. He? Das ein bisschen als Einführung. Weiser in Freundschaft und Ehe. Eigentlich hören wir vielfach nur etwas über missglückte Ehen und Beziehungen. Die Medien machen sich eine Freude, wenn einmal etwas in die Brüche gegangen ist, das auch auszuschlachten. Und wenn man einmal etwas sagt, dann ist es, oh, hast du gehört, die sind geschieden. Aber all die erfolgreichen Ehen, die es gibt, all die, die 40, 50 oder noch mehr Jahre zusammen waren und glücklich waren dabei, das tendiert man zu vergessen. Und vielleicht denken die, die es nicht so hatten, oder sagen es, das höre ich manchmal auch, die haben einfach Glück gehabt. Die, die 30, 40, 50 Jahre haben zusammenbleiben können, die haben Glück gehabt. Quasi will man sagen, ich habe kein Glück gehabt. Ich weiss nicht, was man damit sagen will, ob man sich damit ein bisschen bemitleiden will. Oder ob man einfach seine Verantwortung nicht wahrnehmen will, müsste zugestehen, da hätte ich etwas noch tun sollen. Ich habe einfach kein Glück gehabt und die anderen haben Glück. Ich behaupte, das ist eine Logik. Ich lese euch einen Satz oder zwei aus einem Buch, wo jemand geschrieben hat, autobiografisch. Den ersten deftigen Ehestreit hatten wir bereits im Hochzeitsbus. Ich weiß noch, wie wir in Winterthur durch die Wülflingerstraße fuhren. Ich schaute aus dem Fenster hinaus und plötzlich sagte meine Frau, was hast du jetzt schon wieder gesehen an dieser Bushaltestelle? Das war doch eine Frau. War sie hübscher als ich? Sag es gleich, dann können wir gleich. Und überhaupt... Marianne und ich, wir haben wenigstens gewartet bis am ersten Tag, wo wir in die Flitterwoche gegangen sind. Aber die haben wirklich kein Glück, oder? Heuratisch bist du mit dem Gar unterwegs und pein. Es ist ja nachher noch weitergegangen, das steht da nicht. Nur, dass der das Ausmaß von dem mitbekommt. Es war kaum zum Aushalten, sagt er, schreibt er. Wenn wir in einer Einkaufsstraße spazieren gingen, dauerte es keine 5 Minuten und meine Frau war schon wieder eifersüchtig. Jetzt hast du eine Frau angesehen. Was war an ihr besser als an mir? Sag es doch endlich. Ich war dann jeweils irritiert und schaute sicherheitshalber nur noch auf den Boden. Einfach, damit ich niemanden mehr anschauen konnte. Doch auch das war nicht recht. Siehst du? Du musst auf den Boden schauen, weil andere Frauen begehrenswerter sind als ich. Wie viele Chancen gibt es dieser Ehe? Am ersten Tag, den, wo der schönste Tag soll sein nach gewissen Leuten. Wie viele Chancen gibt ihr dieser Ehe? Es ist nicht Hollywood, das ist auch das Winterthur. Das sage ich jetzt ohne Hintergedanken. Es könnte auch in Bern passiert sein. Das Ehepaar ist mittlerweile über 40 Jahre zusammen geheiratet, glücklich verheiratet. Das Ehepaar, die sind Leiter von einer von der grössten Freikirchen in der Schweiz. Das Winterthur, GVC, das Ehepaar heißt Johannes und Erika Wirt. Wer würde glauben, dass eine solche Ehe kann Bestand haben? Ich nicht. Ich glaube, wenn das mir passiert wäre, ich meine nicht einmal auf der Hochzeitsreise, vorher noch, am Samstag, dann, wo man geheiratet hat, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Der Johannes Wirt sagt, und das so viel zu Glück oder Unglück, 40, das ist jetzt 75 haben sie geheiratet, 42 Jahre sind jetzt die glücklich verheiratet. Johannes Wirt sagt, in diesem Buch ist das Buch mit dem Titel «Gib nie auf, erlebe Gottes Möglichkeiten». Es ist eigentlich nicht über die Ehe. Es ist rein Autobiografie von Johannes Wirt. Aber zwei Kapitel sind über die Ehe. Eins von ihm und eins von Ehre von der Erika. Der Johannes Wirt sagt, gib deine Ehe nicht auf. Auch wenn du glaubst, dass die Schwierigkeiten nicht auszuhalten sind, er weiß es ja, kämpfe um deine Ehe. Damit das gelingt, gilt es, den Notausgang Scheidung zu schließen. Und ein bisschen weiter unten sagt er, ich wünsche dir, dass du dich vielleicht ganz neu zu einem 100%igen Ehejahr durchringen kannst. Damit ihr gemeinsam wieder den Mut habt, durch dick und dünn zu gehen. Denn so und vielleicht nur so hat eure Ehe auch in sehr schwierigen Zeiten eine echte neue Chance. Soweit zum Johannes und Erika Wirt. Wenn es die mit Gottes Hilfe geschafft haben, dann gibt es für jede Ehe Hoffnung. Ich habe noch nie gehört, habe es noch nie erlebt, dass jemandem auf der Hochzeitsfahrt am Hochzeitstag schon derweil einen ersten Knatsch gehabt. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Wir haben es ja in den Sprüchen. Und ich komme gleich zu den Sprüchen, aber irgendwo möchte ich gleich noch, und das ist mir wichtig, die Grundlage immer wieder zu setzen, das Fundament vor Ehe. Die Idee von Gott, die Idee von Gott ist im Paradies entstanden. Nicht dem, wo Krankheit und Sünde und Krach und Streit ist da gewesen, dem, wo es das gar nicht gegeben hat. 1. Mose 2,18, dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Das ist sehr gut gewesen, was Gott gemacht hat. Das ist perfekt gewesen. Und wir können uns nur überlegen, wie ist das im Paradies gewesen? Adam und Eva. Nebenbei nackt, kein Scham, kein Streit, kein Irgend, kein Wölkli, nichts. Die haben auf Wolken 7 geschwebt, Tag ein, Tag aus. Tag und Nacht, 24 Stunden, 7 Tage. Das ist paradiesisch. Eine Zwischenbemerkung, regt euch nicht so auf, wenn ihr, manchmal, es gibt ja heute so, vielleicht habt ihr es noch nie gesehen und vielleicht regt sich auch nicht auf, ich weiß doch nicht, aber ja, manchmal regt es einem auf, es gibt so, wie soll ich sagen, so Camps nackt auf der Insel, oder ich weiß nicht einmal, welcher Fernsehsender. Oder da gibt es Freikörperkultur, FKK. Wisst ihr, was die Leute eigentlich suchen? Die sehnen sich nach einem Paradies. Frei. Körperkultur. Das ist nichts anderes als eine Szene, einfach sie gehen das Letzte an. Aber es ist nichts anderes als das, weil es mal so war und das Gott in Menschen hineingelegt hat. Sie vergessen, dass die Sünde gekommen ist. Sie vergessen, dass Adam und Eva mal gesagt haben, so wollen wir nicht mehr, wie Gott das will, wir machen es anders. Und das war der Fluch gewesen. Das waren die Konsequenzen. Wo das passiert ist, ist Gott gekommen und hat gesagt, Adam, was ist los? Und Adam hat gesagt, ja, die Frau, wo du mir gegeben hast, notabene. Der Adam tut alles von sich weisen. Die Frau. Und Gott übrigens, die hast du mir gegeben. Die hat mich verführt. Und Gott dreht sich um zu Eva und sagt, Eva, was ist los? Ja, Schlange. Unterschwellig denkt, wo du eigentlich erschaffen hast, Gott, die Schlange, die hat mich verführt. Also, man schiebt die Schuld von sich. Man will die Verantwortung nicht übernehmen für das, was passiert ist. Und das ist ja das, was es so schwierig macht, was es so unmöglich macht. Und es ist noch weiter gegangen, und das tue ich mir immer so speziell. Die Folgen, die Konsequenzen, oder wenn ihr es sagen wollt, der Fluch, weil es ist irgendwo, es ist ein Fluch, der hier lastet. Lesen wir 1. Mose 3,16. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Oder der Luther sagt das ein bisschen anders. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Die zwei Worte, die hier genannt werden, das Verlangen und das Herrschen, es ist nicht ein wohlwollendes Herrschen. Es ist auch nicht ein gesundes Verlangen, Sehnen. Das Verlangen, das Erika hatte nach dem Johannes, dort, das ist das gewesen. Das ist ein negativ behaftetes Verlangen, das gefangen macht. Darum sagt man oft, ja, ehe du hast die Binge, bist gefangen, bist angekettelt. Man hat es verdreht. Man nimmt den Fluch als das Wahre und vergisst, dass eigentlich Gott eine Idee hat und Gott die Idee nie vergessen hat, sondern in dir und in mir will verwirklichen. Und dass es nicht einfach Glück oder Unglück ist. Das ist die Basis. Das ist das Fundament, dass man sagt, Gott hat eine Idee gehabt. Und er will uns das in Jesus Christus zurückgeben. Zwar nicht, noch nicht perfekt wie im Paradies, aber er will, dass wir auf Wolken 7 schweben können. Und dazu gibt uns die Bibel Ratschläge. Und im Spezifischen gehe ich jetzt darauf hin, in die Sprüche. Und nicht in andere Texte, sondern jetzt spezifisch in die Sprüche. Was sind Gottes Ratschläge? Manchmal gibt Gott Ratschläge an die Männer. Und ich behaupte, die gelten auch für die Frauen. Und manchmal gibt Gott Ratschläge an die Frauen. Und ich behaupte, das gilt auch für die Männer. Ein erster Ratschlag. Ich bin überrascht gewesen, als ich das gelesen habe. Ich hätte es nie erwartet. Irgendwie hatte ich immer den Eindruck gehabt, und es ist auch ein bisschen so, in der Bibel sind es die Eltern, die quasi die Ehen arrangiert haben für ihre Kinder. Man sieht das beim Isaac, nein, beim Abraham, man sieht das an anderen Orten, wie das arrangiert worden ist. Aber eigentlich war das Kultur und nicht Gott. Was sagt Gott? Sprüche 19,14. Eltern können ihren Söhnen, könnt ihr sagen, ihren Kindern, Häuser und Besitz vererben. Doch nur der Herr kann einem Mann eine kluge Frau geben. Oder umgekehrt. Ich will es nicht immer sagen. Es gilt immer für beide Seiten, oder? So wird es nachher nicht schwerfällig, wenn ich es immer muss sagen. Und das hat mich erstaunt. Du kannst jemandem etwas Materielles weitergeben. Aber eine gute Frau, einen guten Mann kann nur Gott geben. Nun, das geht nicht gegen dass wir auch suchen. Oder dass junge Leute, die haben natürlich machen hormonelle Höhenflüge, das ist ganz normal. Das ist nicht entweder oder. Es ist vielleicht das, was ich einfach mal den Eltern möchte sagen, betet für eure Kinder. Dass sie den richtigen Partner finden. Aber auch junge Leute, es ist okay, wenn du mal schaust. Es ist okay, wenn dich das interessiert. Das ist uns allen auch so gegangen. Es ist normal. Aber tu Gott mit einbeziehen. Sag auch Gott, hey, ich will die richtige Finger. Ich will glücklich sein. Ich will nicht schon im Hochzeitsbus Knatsch haben. Und trotzdem, Gott weiss das. Aber es hat mich schön gedacht, Gott weiss, wer eigentlich die richtige Person ist. Wer auch immer das ist, er kann dich lenken, er kann deine Augen, deine Gefühle, dein ganzes Sein lenken. Ein zweiter Ratschlag geht nicht um die Auswahl, sondern hier vielleicht mehr für den Mann, aber gilt auch für die Frauen. Sprüche 2, 16 bis 19. Da ist von der fremden Frau geredet. Die fremde Frau ist nicht eine Ausländerin. Damit das klar ist. Die fremde Frau ist die, die nicht dir gehört. Die Weisheit wird dich vor der Frau eines anderen Mannes bewahren. Vor der fremden Frau, die dich mit ihren Worten verführen will. Sie hat ihren Mann verlassen, den Bund ihres Gottes vergessen. Ihr Haus ist der Vorhof des Todes und ihre Wege führen ins Totenreich. Unglücklich vorprogrammiert. Wer sie aufsucht, kommt nicht wieder zurück und findet den Weg des Lebens nicht mehr. Die Sprüche warnen eindrücklich vor der Frau von einem anderen. Sie warnt auch, die Sprüche warnen auch vor dem Gang zu einer Prostituierten. Wieso sagt das die Bibel? Weil es so ist. Weil es so ist, weil da Versuchung, Verführung vorhanden ist. Im Gegensatz sagt die Bibel in Sprüche 5, 15, 18: Trink Wasser aus deinem eigenen Brunnen. Liebe nur deine eigene Ehefrau. Warum solltest du das Wasser deiner Quelle nach draußen vergießen und dich mit anderen Frauen einlassen? Du solltest es für dich behalten und es nicht mit Fremden teilen. Deine Frau soll gesegnet sein. Freue dich an ihr, die du geheiratet hast, als du jung warst. Kürzlich hat mir jemand erzählt, mein ehemaliger Dozent, der Manfred Engeli, wo jemand zu ihm gekommen ist und gesagt hat, ich habe kein Gefühl mehr für meinen Partner. Ist einfach fort. Das gibt es ja, oder? Haben wir alle wahrscheinlich schon erlebt. Hat der Manfred Engeli, Ehetherapeut, dieser Person gesagt, tu jetzt mal eine Zeit lang so, wie du ein Gefühl hast. Du dich daran erinnern, wie es war. Und tu so, wie es so wäre. Manchmal musst du etwas wieder in Gang bringen. Etwas wieder loslegen. Das ist so eine Sache mit dem Gefühl. Und ich habe mich ein bisschen mit dem auseinandergesetzt. Weil es eigentlich hier heisst, denk daran an diese Frau, die du geheiratet hast, wo du jung warst. Niemand heiratet und will unglücklich sein. Normalerweise haben wir keine arrangierte Ehe, sondern wir wollen glücklich sein. Ich habe ja eine Tochter, Nadine, und die ist momentan, ich habe sie gefragt, ob ich sie darf ins Spiel bringen. Sie hat gesagt, ja. Ich bin ja nicht da, dann kannst du sagen, was du willst. Hat sie gemeint. Schön, oder? Die schwebt im Moment auf Woche 7, oder? Sie hat einen Heiratsantrag bekommen. Die schwebt im Moment auf Woche 7 ihre Gefühle. Und als ich so am Vorbereiten war, hat sie mir gedacht, ja, und dann meine Frau. Und dann haben sie gefragt, du hast ja nichts Falsches gezeichnet dort oben, gell? Und dann habe ich sie gefragt, was ist der Unterschied? Wir können uns vorstellen, wie Gefühle von Nadine sind gegenüber dem Dani. Wie sind deine Gefühle gegenüber mir heute? Das war keine Fangfrage. Und dann hat sie etwas gesagt, was sogar mich beeindruckt hat. Sie hat es mit Farben verglichen. Und das habe ich Das Mal habe ich das verstanden. Sie hat gesagt, schau, Nadine, ihre Gefühle, die sind rosarot, pink. Und meine Gefühle für dich, die sind tief, tief rot. Verwurzelt, gegründet. Das ist nicht mehr pink. Es geht nicht darum, dass Gefühle weggehen. Es geht darum, dass sie einen anderen Farbton überkommen. Und dann haben wir noch zusammen geredet und haben gemerkt, schau, unsere Liebe, unsere Gefühle, sagen wir, sind von rosarot zu rot geworden. Da ist eine Potenzialsteigerung drin. Kommt natürlich darauf an, wie man lebt. Wärst du alleine nach Afrika, hat sie mir gesagt. Nein, eigentlich nicht. Und sie erst recht nicht. Zusammen haben wir das können angehen. Zusammen haben wir das können erleben. Wir haben unser Potenzial gemeinsam gesteigert. Wir sind von rosaroten Gefühl zu einem tiefroten Gefühl. Ich habe gesagt, knallig, und sie hat gemeint, nein, es ist noch dunkler. Vielleicht hat sie noch tiefere Gefühl. Das kann ja sein. Dann ist es Zusammenkommen von zwei Persönlichkeiten, wo man sich plötzlich nicht mehr vorstellen kann, voneinander getrennt zu sein. Ich sage immer, es schadet gar nichts, wenn einmal eine Woche, zwei fort ist. Und das stimmt. Dann merkst du nach zwei Wochen, hey, jetzt muss ich heim. Zwei Wochen, das ist eine lange Zeit, jetzt muss ich heim. Das Gefühl wieder zu spüren, das Gefühl wieder zu haben. Und ich glaube, das ist hier gemeint, wo er sagt, Freude an der, wo du geheiratet hast, wo du jung bist. Manchmal muss man sich das in Erinnerung zurückrufen. Manchmal muss man so tun, als ob, damit das wieder in Gang kommt, der Motor wieder in Gang kommt, aber auch im Wissen, es sind auch andere Gefühle, die jetzt da sind. Oder andere Gefühle. Vielleicht muss ich noch ein Bild geben. Nadine, die ist im Moment wie ein Adler, der hoch oben schwebt, über den Bergen, oder? Die fliegt. Die fliegt. Ihre Füße berühren kaum den Boden. Ich habe sie gestern gesehen, das ist ja so. Und er hat alles so gemacht, wie sie sich das vorgestellt hat, ohne es zu wissen sogar. Er hat auch Schwein gehabt. Die schwebt wie ein Adler über Bergen. Aber auch ein Adler muss ein Nest haben. Auch ein Adler wird einmal müde. Der kann lange in der Luft bleiben. Aber auch ein Adler wird einmal müde und kommt zurück zum Nest. Und die Sicherheit von diesem Adlernest, die Geborgenheit von diesem Adlernest, das hat sie noch nicht. Ich habe das. Und das wollen wir auch. Und zwischen ihnen fliegen wir wieder raus. Und dann kommen wieder die Gefühle, die sie waren. Und nachher kommen wir wieder zurück und wissen, da ist noch etwas Tieferes. Da ist noch etwas Besseres als nur pink. Es ist wirklich tief, tief rot. Es ist gegründet und es hat Würze. Ein anderer Ratschlag ist der, muss ich schauen, ich habe auch vergessen, wo ich bin, hier mit meinen Blättern. Ja, ein anderer Ratschlag ist der, Nörgelei. Sprüche reden fünfmal, zweimal der gleiche Vers mit den gleichen Ausdrücken und drei andere Mal sonst von Nörgelei. Das Wort, das sagt schon alles, oder? Nörgeln. Da wieder so. Du bist ja so. Und wieso tust du das? Nörgeln, oder? Das Wort, das sagt schon alles. Aber schauen wir die Sprüche. Sprüche 19, 13. Eine nörgelnde Frau ist so lästig wie ein ständig tropfendes Dach. Noch einmal, ich behaupte, es gibt auch Männer. Okay? Nörgeln, okay. Ständig wie ein tropfendes Dach, lästig. Irgendeinmal suchst du ein anderes Haus. Oder? Gewisse Ehebrüche haben Gründe. 21,9, ich sage nicht mehr dazu. Es ist besser, allein in einem Winkel auf dem Dach zu wohnen, als gemeinsam mit einer nörgelnden Frau in einem schönen Haus. Zweimal wird es der Vers in der Sprüche gesagt. Zweimal. Da tut es mir weh im Herz. Es gibt Männer und Frauen, die wohnen schon lange irgendwo in einem Winkel auf dem Dach. Das schöne Haus ist da. Sie wissen, wie das schöne Haus könnte und sollte aussehen. Und die Herzen verhärten sich. Und man sucht sich ein anderes Haus. Jesus hat das seinen Jüngern gesagt. Wieso hat Mose die Scheidung akzeptiert? Und der Scheidungsbrief. Und Jesus sagt, es ist nicht so, dass das Gott will. Gott hat etwas Besseres. Aber es ist wegen euren harten Herzen. Wenn du ständig irgendwo in einem Winkel vom Dach Wind und Wetter ausgesetzt lebst, dann wird es so. 21,19. Es ist besser, allein in der Wüste zu leben, als sein Leben mit einer verärgerten und nörgelnden Frau zu verbringen. Es gibt Menschen, die leben schon jahrelang in der Wüste, Männer wie Frauen, und es ist nicht richtig und es ist nicht gut. Und wir können etwas daraus machen. Eine nörgelnde Frau lässt sich mit einem undichten Dach vergleichen, durch das es ununterbrochen tropft. Wer ihre Vorwürfe beschwichtigen will, gleicht einem, der dem Wind Einhalt gebieten will. Oder mit fettigen Händen einen Gegenstand festhalten will. So treffen die Bilder. Du kommst manchmal nicht auf einen Punkt, wo wir dran festhalten. Johannes und Erika Wirth. So schlimm hat das ausgesehen, wie wahrscheinlich bei keinem von uns. Bei keinem von uns. So schlimm. Und sie haben es fertig gebracht. Wenn das nicht nörgeln ist, wenn du halt irritiert die Augen am Boden tust, in einem Einkaufs, denkst du mal, ein Dings, Egerkinder, und ja, und dann hast du die Augen am Boden. Du schaust nur am Boden, weil die Frauen begehrenswerter sind als ich. Es braucht etwas Gewaltiges. Sie haben es erlebt. Sie haben es erlebt. 42 Jahre lang geheiratet. Die haben nicht einfach Glück gehabt. Sie haben schwer, schwer müssen dran arbeiten. Und es ist ja nicht so, dass der Johannes keine Schwächen gehabt oder hat. Und Delika sagt selber, dass sie ist gefangen gewesen in dem, sie hat nicht mehr ein und aus gewusst. Manchmal braucht es, dass man sein Recht aufgibt. Sprüche 17,9. Großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen hält die Liebe lebendig. Das ständige Reden darüber trennt die besten Freunde. Das ist etwas vom Schwierigsten, aber es ist auch etwas vom Heilsamsten. Auch wenn man meint, man hat Recht. Und meistens ist es so, dass beide meinen, sie haben Recht. Wenn man es mal aufgibt. Wenn man es mal aufgibt. Sie haben Abmachungen getroffen. Lesen mal das Buch. Sie haben Abmachungen getroffen, wie sie das haben können machen. Und heute sagt sie, bin ich bei 2% eifersüchtig, das, was ich früher 100% war. großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen hält die Liebe lebendig. Das heisst jetzt nicht, ja, der hast halt recht. Das ist manchmal der Satz, oder? Da habe ich auch schon gesagt, ja, der hast halt recht, wenn du hast recht, oder? Das ist nicht das. Das ist nicht das. Das ist Teupel. Aber irgendwo, ich will es jetzt einfach, ich will nicht mehr, ich tue es nicht mehr ansprechen, ich tue es mit Gott. Dort kommt der Glaube eins hilf. Du hast einen, der zwischen innen steht, du kannst Gott kannst du bestürmen. Bei Gott kannst du nörgeln, der hat einen breiten Rücken. Bei Gott, dem kannst du aussagen. Manchmal muss man sein Recht einfach aufgeben. Und es darf nicht immer der gleiche sein. Es darf auch ein bisschen abwechselnd sein. Und einander nicht Vorwurf machen, jetzt kannst du mal einmal den Kürzer ziehen. Nein, es muss freiwillig geschehen. Und der Küsel hat es am Anfang gelesen. Und ich werde den Vers noch einmal lesen. Und das wäre zugleich auch die Einleitung zum Abendmahl, wo ich wette. Ihr dürft dafür vorkommen. Merci. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an, wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst, freiwillig, war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Jesus hat genau das gemacht, freiwillig. Er hat nicht zu seinem Vater gesagt, ja, wenn es halt willst, dann geh ich halt. Nein. Er hat gewusst, das ist das einzige mögliche Vertretung von den Menschen. Und er hat sich selber hergegeben. Er hat sich selber, wie soll ich sagen, erniedrigt. Hat die gleiche Gesinnung. Sei das gilt nicht nur für dich, das gilt auch in Beziehungen, aber speziell auch in der Ehe gibt es manchmal. Wenn man das negative Verlangen, das negative Herrschen will, lassen, wenn man das aus unserem Eheleben will verbannen, dann braucht es manchmal, dass man dort einfach loslässt. Möge uns das Gott zeigen. Wir werden jetzt den Abendmahl feiern, wenn du Gebet brauchst. Es sind Leute hinten, die für dich beten, ganz zu ihnen, aber auch im Abendmahl tu etwas festmachen. Mach etwas fest. Loslassen werden. Es gibt immer Hoffnung. Gib nie auf. Amen.
Ich kann dir sagen, wie lieb dass ich dich habe. So viel unbegreiflich gut, was du auf mich hast. Wie soll ich selbst schreiben, deine Heiligkeit, wenn ich vor lauter Staunen ab dir Grösse das Maul offen steht. Ich finde keine Worte, Sprache ist so beschränkt. Hätte ich mir den Weg, wo meine Gefühle Ausdruck schenkt. Ich suche nicht mehr noch ein Lied, wo bricht, was ich will sagen. Ich suche immer nur ein Bild, wo mir sagt, dass du sie wohnst. Ich suche immer nur ein Bild, wo trägt, was ich empfinde. Du bist so viel mehr, als ich habe verstanden. Du bist so viel mehr,
16, werde ich nochmal vorlesen. Wer ihre Vorwürfe beschwichtigen will, gleicht einem, der dem Wind Einhalt gebieten will. Ja, uns klingt das nicht, aber wir kennen alle einen Menschen, der das gemacht hat. Wir kennen Jesus, der genau dem Wind hat Einhalt gebietet, mehrere Mal auf dem See. Und ich glaube, Jesus ist wie unser Schlüssel oder euer Schlüssel in eurer Beziehung. Wir allein können den Wind nicht aus den Segeln nehmen. Wir können nicht Vorwürfe irgendwie probieren zu beschwichtigen, aber Jesus kann es. Und Jesus, der möchte so in Beziehungen, der möchte so in Ehen voll Liebe sind und voll Freude und voll von seinem Geist und voll von seiner Liebe. Und er möchte so in Ehen einen Unterschied machen zu diesen Ehen, zu diesen Beziehungen, die draussen in dieser Welt sind und ständig kaputt gehen. Und ich möchte einfach, dass ihr diesen Schlüssel brauchen. Brauchen den Schlüssel von Jesus. Brauchen das Gebet. Brauchen die Hoffnung auf ihn, die euch in Ehe kann retten.
Wie kann ich dir sagen, wie lieb das ich dich habe? So viel unbegreiflich Gutes, was du für mich hast. Wie soll ich es beschreiben, deine Heiligkeit, wenn ich vor lauter Staunen an dir Grösse zu Maul aufwärtsstehe? Ich bin kein Wort, Sprache ist so beschränkt, häng in meinen Weg, wo meine Gefühl Ausdruck schenkt. Was ich will sagen, ich suche nicht mehr nur ein Bild, wo mir sagt, dass du sie gehst. Ich suche nicht mehr nur ein Bild, wo trifft, was ich empfinde. Du bist so viel mehr.
Ihr habt gemerkt am Anfang, die Ungerechtigkeit in dieser Welt, die bedrängt mich. Aber ihr dürft auch wissen, ich bleibe dort nicht stehen. Ich sehe auch das Segen, das uns Gott gibt, das Gott mir gibt. Und das macht mich freudig. Wir könnten vielleicht eine Eselbrücke machen, der Freudiger, der freudig ist. wir sind reich von Gott gesegnet. Die Schweiz, der Frieden, den wir hier haben, der Wohlstand, die Gemeinschaft, die wir haben mit unseren Ehepartnern, mit unseren Freunden, mit unseren Freundinnen, miteinander hier in der Gemeinde und mit Gott, das ist ein Riesensegen. Teilen wir doch das Segen. Sind wir dankbar dafür? Vernünftig mit unseren Ressourcen, die wir haben? Leben wir Gastfreundschaft? Auch mal gegenüber denen, wo es nicht so gut geht. Hören wir auf, Mauern bauen, Zäune richten um uns herum. Sondern sind wir einladend und teilen das Segen. Und ich möchte euch das Segen heute Morgen zum Abschluss zusprechen und bitte euch, dazu aufzustehen. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht über dir leuchten, er ist dir gnädig. Der Herr sieht in seiner Barmherzigkeit auf dich und gibt dir Frieden. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bitte verweilt im Bistro und genießen noch Gemeinschaft. Ade miteinander. Ha ha ha.